Buenas tardes y bienvenidos a Chaos Seminar. So, damit reicht es mit Spanisch für heute. Jetzt geht es auf Deutsch weiter. Oder besser gesagt auf Schwäbisch. Ja, ich war in Südamerika, halbes Jahr. Das haben vermutlich einige mitgekriegt, dass ich nicht da war. Und jetzt ist eben die Anregung von einigen gekommen, dass ich doch dazu was erzählen soll. Und damit habe ich mich dann auf das Thema eingelassen. Es ist, wenn ich das jetzt so überlege, zu den anderen Vorträgen, die ich bisher gemacht habe, das schwierigste Thema quer. Was eigentlich komisch ist, weil ich muss gar nichts Besonderes irgendwie vermitteln, ein Wissen oder so. Es ist eher so Eindrücke, die ich halt mitteilen will. Es gibt kein roter Faden, sondern irgendwie sind halt einfach ganz viele Erlebnisse, die ich gesammelt habe in der Zeit. Und die jetzt irgendwie so zum Komprimieren oder Auswahl zum Treffen und die in einen Vortrag zum Packen, das war gar nicht so einfach, weil halt eben so der rote Faden fehlt. Das war immer die Frage, wie packe ich es zusammen? Was nehme ich dazu mit rein und was lasse ich weg? Weil das ist halt einfach so viel, dass ich dann eigentlich bloß einen kleinen Ausschnitt erzählen kann. Ich habe mich dann an zwei Sachen orientiert. Einmal euch tolle Bilder zum zeigen. Also das soll vor allem auch optische Sache sein. Und zum anderen wollte ich so die Reise aus Sicht von einem Computerbegeisterter euch zeigen. Also wie guckt der Computerbegeisterte in mir auf die Reise zurück? Und das, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob mir das so gelungen ist. Das war eigentlich so das große Problem, immer wieder so zurückzukommen zu dem, wie ist die Computersicht? Also es wird jetzt eben nicht nur Computersicht sein, sondern auch eben halt so, das, wie das halt sonst so ist zum Reisen. Ja, wenn Frage aufkommt, direkt einfach schön sage hier und dann will ich da dann auch direkt drauf eingehen. Ja, und dann fangen wir mal an. Ach, hier rechts, das ist meine Freundin. Ich bin nicht alleine gereist, sondern wir sind zu zweit unterwegs gewesen. Aber das hätte ich wahrscheinlich schon denkt. Das war ein Grund, wieso ich überhaupt losgezogen bin, um wegzukommen von dem, was hier so alles ist. Also aus dem Alltag hier und aus der Gesellschaft hier und aus dem Leben, wie man es halt kennt, mal rauszukommen und was anderes zu sehen. Mal so die ganze Computer hinter mir zu lassen und halt in die Natur raus zum Ziehen und ja, halt was ganz anderes. Weg von dem, was man kennt. So sollte das sein, Eva. Ohne alles. Einfach ganz, ganz pur und eben nirgends. Also bewusst ohne die ganze Technik. Leicht reisen. Das heißt, keine Technik dabei. Das Einzige, was man gehört hat, war der Foto. Eine Digitalkamera haben wir dabei gehabt, sonst nichts, was die Technik ist, was Technik hat. Und Strom hat dann auch nur noch der Wecker braucht und unsere Stirnlampe. Sonst ohne das ganze Zeug. Ganz bewusst eben da mal die Welt anders erleben. Was allerdings immer dabei war, war das Reisetagebuch, das ich auf Papier geschrieben habe. Es sind dann zum Schluss drei Bücher geworden. Also das ist voll mit meiner Reise. Und ich bin ganz froh, dass ich das auf Papier gemacht habe. Das ist ein Unikat. Und da gibt es halt keine weitere Kopie und das kann man nicht einfach beliebig verteilen, sondern das gibt es halt genau einmal. Und dadurch hat es einen ganz anderen Wert, wie wenn man halt einen Text digital hat. Also das ist bewusst so, dass das nicht digital ist. Zu unserer Route. Ich habe hier einmal die Karte politisch, einmal das Satellitenbild. Und damit ihr euch jetzt orientieren könnt, wir haben hier oben angefangen. Das ist Costa Rica, Mittelamerika. Sind dann über Panama gereist. Die gestrichelte Sache, das sind Flüge. Also nach Ecuador, sind dann hier runter.
Ist Kolumbien politisch gesehen ein Problem? Oder? Wenn ihr da drüber geflogen seid?
Es gibt zwei Gründe dafür. Zum einen war uns das, wir waren doch ein bisschen unsicher, ob man Kolumbien machen soll oder nicht. Und so am Anfang der Reise haben wir uns dann doch dagegen entschieden. Jetzt würde ich sagen, ich würde auf jeden Fall hingehen. Der zweite Grund ist, dass es hier an der Stelle, das nennt sich Darien Gap, es gibt da keine Landverbindung von Panama nach Kolumbien. Das ist Urwald, da gibt es keine Straße, keine Flüsse, gar nichts. Das ist auch politisch sehr instabil. Da herrscht irgendwelche lokale Herrscher und Gruppe. Und wegen dem muss man von Panama nach Kolumbien sowieso das Flugzeug oder Boot nehmen. Und deshalb, da man Kolumbien eh nicht unbedingt wollte, dann haben wir gesagt, dann fliegt man halt gleich hier runter. Sonst hätten wir halt nach Kolumbien fliegen müssen und dann von da aus weiter. Wenn es eine Landverbindung gäbe hätte, dann wäre das sicher nochmal ein anderes Thema gewesen. Aber es hat sich dann so einfach angeboten. Hier an der Stelle etwa, da liegt Santiago del Estero. Da waren wir 2,5 Monate und haben da Praktikum gemacht. Also so der obere Teil der Reise war etwa 2,5 Monate. Dann 2,5 Monate Aufenthalt hier in der gleichen Stadt und dann nochmal 2,5 Monate das hier unter. So von der zeitlichen Einteilung. Was wir nicht gemacht haben, sieht man jetzt hier, der Atacama. Das haben wir komplett ausgelassen. Auch der Amazonas, das Amazonasbecken hier. Der Amazonas hat uns jetzt arg interessiert. Also mir war das eher so Berge und Trockenheit und das Nasse im Amazonas und die ganze Bäume und so, das war uns jetzt so wichtig, wegen dem haben wir das nicht gemacht. Außerdem haben wir bloß Spanisch kennen und eben nicht Portugiesisch, wegen dem haben wir uns dann auch entschieden, Brasilien wegzulassen. War uns auch so jetzt so wichtig. Wir haben uns eher so an die Ande orientiert. Und hier mit Atacama, es ist halt so, man kann nicht alles machen. Und selbst die 7,5 Monate war das eigentlich ein Durchrenner durch Südamerika. Also das ist einfach von der Größe, von dem Kontinent. Man kann nicht alles machen. Und dann haben wir gesagt, das interessiert uns zwar ziemlich hier so die Gegend, aber das passt uns jetzt nicht so gut rein. Und dann lassen wir das weg. Und wenn wir mal wieder runterfahren, dann kann man hier so in einem begrenzten Bereich auch nochmal in der kürzeren Zeit was machen. Genau. Dann fangen wir an, hier oben in Costa Rica. Da sind wir letzten August sind wir da losgeflogen, nachdem eben Prüfungen weg waren. Und dann direkt in das Land, wo Banane herkommt. Bananenstaudi hier. Das hier sind, ich weiß jetzt nicht, Orange oder Zitrone oder sowas. Auf jeden Fall ist alles grün, überall Regenwald. Und ja, vor allem Banane und noch mehr Banane. Es wird alles an der Straße verkauft. Ganz viele so Privatpersonen, die halt aus dem eigenen Garten ein bisschen was dabei haben, die kommen dann mit ihrem Sack und legen halt ihr Zeug aus. Und dann kann man sich quasi so vom Essen komplett an der Straße versorgen. Natürlich alles warm. Es war Regenzeit. Also es war eher feucht, wo man da war. Aber das ist ziemlich kalkulierbar. Also es fängt halt irgendwann so um 12 Uhr aus, fängt es an zum Regnen und regnet dann 2 bis 4 Stunden und dann hört es wieder auf. Also morgens ist es immer schön und mittags regnet es immer. Und noch mehr Banane. Genau, also sowas ist echt gängig. Da auf linker Seite sieht man dann noch eine ganze Menge Eier bei dem drauf.
Sind die gelbe Banane reif geerntete?
Ja, also die kommen alle, die ganzen Bananen kommen da halt vom nächsten Dorf oder von 2 Häuser weiter oder so. Da haben viele hinter ihrem Haus und halt so ein kleiner Garten, wo so ein paar Bananenstauden drin hat. Also, das ist dann, wieso die eine grün geerntet sind, weiß ich jetzt nicht.
Hast du die mal gegessen?
Die haben wir auch gegessen, ja. Also grün haben wir es nicht unbedingt gegessen. Das sind alles hier auch Kochbananen.
Das wollte ich nämlich sagen.
Genau.
Die heißen im afrikanischen Plantain. Und als ich das erste Mal so eine Banane auf den Markt in den Mund geschoben habe, hat der ganze Markt gegrinst und gesagt, die sind hart und müssen gekocht werden und danach werden sie gebacken. Bei
Ja.
Bananen gibt es 3 Größen: Mini-Bananen, mittlere Bananen und die Plantain können richtig heftig groß werden, bis zu 50 Zentimeter.
Also da haben wir da Bananenexperte schon hier im Publikum. Das ist so, manche haben dann ein bisschen komisch geguckt, wo wir die Kochbananen gegessen haben. Die schmecken da ein bisschen anders, sehen da ein bisschen anders aus, also von der Konsistenz so. Es ist schon eigentlich ganz, ganz nett, weil sie halt mal so anders sind. Aber da hat dann welche gemeint, ja, das soll man lieber nicht so viel essen, sonst kriegt man da vielleicht Durchfall. Aber uns hat das nichts ausgemacht, also wir haben es nicht schmecken lassen. Die Brücke, das ist jetzt die Überleitung zur Kommunikation nach Europa. Mir war da unten natürlich wo ganz anders und man will dann auch Kontakt halten, zumindest mir einen Kontakt halten will hier zu den Leuten heim und ja, alles ist in Ordnung, Oma und so. Das ist, wir haben zwar den Abstand zur Technik gesucht, aber die Technik ist halt durch die Technik. Die ermöglicht die Kommunikation, die schnelle Kommunikation dann über weite Entfernungen und digitale Technik macht es dann auch günstig. Also mit dem Internet ist das halt einfach kein Problem. Eine E-Mail ist sofort da, kostet nichts. Und deshalb haben wir dann eben doch Technik genutzt. Eben um E-Mails zum Schreiben und wir haben auch Texte und Bilder ins Netz gestellt. Also mit einmal habe ich mein Tagebuch gehört offline und meine Freundin hat im Internet Texte geschrieben. Und das ist ziemlich gut angekommen. Also, so die Leute, die mich kennen und Verwandtschaft und so, die dann da mitgelesen haben, die waren halt ziemlich begeistert, dass halt da über regelmäßig Eindrücke kommen von uns da unten, dass man da über das miterleben kann. Und durch die Texte halt an einer Stelle und alle können es lesen. Das mit E-Mails schreiben, das ist gleich ziemlich schnell ein großer Aufwand. Also da kriegt man halt eben von 5 Late-Mails und dann sollte man halt auch alle beantworten und dann ist halt gleich mal stundenweise sitzt man dann vor dem Computer und genau das wollte man ja eben nicht, sondern halt da mal einmal in der Woche Stunden eingegangen und dann halt einen Text schreiben und gut ist. Ja, ich bin Minimalist, das wisst ihr da. Und wir haben natürlich das mit unseren Texten auch dann ein bisschen anders gemacht. Wir haben keinen normalen Blog gehabt, wie das andere haben, sondern wir haben halt auf uns mit Putty auf den Server eingewählt und da mit dem VI eben einen Text geschrieben, als Textdatei abgelegt und das hat man dann sich so öffnen können. Bilder haben wir auch direkt so abgelegt und der Zugang war quasi dann auf dem Webserver über das Directory Listing, das man automatisch geschenkt kriegt vom Webserver. Das war ein bisschen gewöhnungsbedürftig für die Leute, die das dann anguckt haben. Und die Art von Website oder von Content im Internet halt so nicht kennen. Aber das hat schon auch ruhig dazugehört, da mal ein bisschen was anders zu machen und zum Zeigen, es geht auch so. Die Texte hat meine Freundin geschrieben, die mit Informatik an sich nichts am Hut hat. Und die hat sich dann darauf eingelassen, das Ganze mit dem VI zu machen. Es hat am Anfang ein bisschen gedauert. Und es war dann halt, also mit Vim verwendet. Und das war dann halt der I für den Einfügemodus. Und dann macht man alles mit Pfeiltaste. Und nachher Escape Doppelpunkt WQ. Und das war's. Ich denke, das kennt ihr da vielleicht auch so von an der Uni in der ersten Semester. Da ist das auch manchmal so. Allerdings haben wir natürlich viel Zeit gehabt, die haben viel argumentieren können und sie hat dann schon auch eingesehen, wieso das sinnvoll sein kann, so einen Editor zu verwenden. Und wenn man dann halt einfach der ganze Text mit FMT formatieren lassen kann, also Zeile umbrechen lassen kann, dann ist das halt auch praktische Sache, wenn man reiner Text schreibt. Und das geht halt mit dem VI ziemlich schnell. Ja, und sie schafft weiter mit dem VI. Also es scheint fruchtbar zu sein. Meine E-Mails, die habe ich auch auf die Art gläser und bearbeitet, so mache ich das auch üblicherweise. Also ich wähle mich über SSH auf meinen Server daheim ein und bearbeite dann meine E-Mails. Das geht über dünn DNS, weil ich halt eine dynamische IP habe. Und das war dann gleich am zweiten Tag oder so, wo man dann wegwartet, hat es daheim irgendwie ein Gewitter gegeben oder so, Stromausfall. Und auf jeden Fall hat der Router was abgekriegt und hat alle seine Einstellungen vergessen und nichts war es mehr mit Zugriff auf daheim. Also ich war offline zwangsläufig und das auch 2 Monate lang. Aber das hat auch dann was für sich gehabt. Also einfach keine E-Mails schreiben zu können und ein Webinterface habe ich nicht für meine E-Mails. Also ich war halt offline. Und das am Anfang, da ärgert man sich ein bisschen so, und jetzt, wie kriegt man das wieder zum Laufen? Die daheim sind dann komplett ohne Internet da gesessen und dann habe ich halt übers Telefon, habe ich dann Offline-Support geben müssen, wie man das jetzt wieder einrichtet. Niemand kennt sich so richtig aus und so. Das war ganz interessant. Aber ich habe es dann genossen, überhaupt am Computer nichts machen zu müssen. Weil E-Mails, das ist ja doch immer, man hat da so, dass wenn man halt Mails kriegt, dann sollte man sie auch beantworten. Und so. Das hat sich mir dann erspart. Ja, Costa Rica ist schön und das ist ziemlich vulkanisch, da gibt es heiße Quellen. Das hier vorne in dem Becker, da kommt von unten warmes Wasser und hinter der Fluss ist arschkalt. Aber dann kann man es da vorne eben wie in so einer Badewanne ganz nett aushalten, wenn daneben halt ein ganz kalter Gebirgsbach ist. Und es gibt auch Tiere. Das ist ein Faultier, das auch noch ein kleines da auf sich drauf liegen hat. Also das ist der Kopf hier vom Großen und das ist der Kopf vom Kleinen. Das da hier irgendwo in dem Haargewühl drin hängt. Es gibt auch sonst ziemlich viel Affe und Zeug. Also im Urwald lebt es halt einfach. Da sind überall Schmetterlinge und Ameisen natürlich. Und an jeder Stelle bewegt sich was. Aber an sich war der Urwald eigentlich jetzt so das Richtige für uns. Also jetzt so nach unserem Geschmack. Es gibt auch solche Tiere. Und das Bild ist ganz bewusst da drin. Also ich schätze mal, der hat halt noch ein paar Tage gelebt, der Hund. Ziemlich abgemagert und wilde Hunde gibt es da überall. Die kriegen halt vielleicht mal was zum Fressen ab und vielleicht auch nicht. Aber wenn es halt 20 so Hund hat, die da auf der Straße rumspringen, dann kriegt der halt nichts mehr. Und der liegt dann halt irgendwann im Straßengraben und wird dann auch mal zersetzt und dann liegen halt die Knochen da rum. Also das ist dann sowas, was vielleicht nicht so schön ist. Aber ich will auch etwas die schöne Sache zeigen. Es hat viel zu viele schöne Bilder da dabei. Es gibt eben auch ganz viel, was nicht schön ist. Und das betrifft jetzt nicht bloß so Tiere und das, was man offensichtlich gleich sieht, sondern es, ja, wenn man so von außen in so ein fremdes Land, in eine fremde Gesellschaft reinkommt, dann sieht man die eben aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und zudem gibt es da vielleicht auch mehr unschöne Sachen wie bei uns. Also es ist halt eine andere Welt. Wasserschlange oder so, haben wir nichts gehört. Es gibt sicher auch Gegenden, wo es dann sowas hat. Das war jetzt in einem Gebirgsbach ziemlich viel Steu, wenig Pflanze und so, da ist das nochmal eine andere Sache. Aber wenn es jetzt da irgendwo so Tümpel hat und alles ist Zugwachse und so, da hat es natürlich schon Viecher. Und auch überhaupt, im Urwald hat es halt Schlangen und da hat es auch giftige Schlangen. Also man muss schon mal mit offenen Augen rumlaufen. Und auch das Thema Impfungen ist natürlich da Sache. Also Malaria auf jeden Fall. Und
was habt ihr
also bekommen? Nichts gekriegt, außer halt so typischer Reisedurchfall. Und also wir sind beide mal eine Woche halt krank gewesen, gleich im ersten Monat und sonst auch nichts mehr. Also das ist halt üblich, so fremdes Wasser und so. Überhaupt so vom Essen und ja. Ja, auch das ist ein Thema, auch jetzt so schön. Das auf Deutsch, der Strand gehört allen, aber der Müll, das ist dein eigener, also nimm ihn mit. Das ist in Costa Rica, da ist das Bewusstsein über sowas ist da, da gibt es oft so Schilder. Manchmal auch ein bisschen künstlerischer. Hier heißt es, es ist verboten, hier Müll abzuladen. In anderen Ländern ist das jetzt so. Da ist Müll ein Riesenproblem. Und es ist, die komplette Landschaft ist voll mit Müll, mit Plastiktüten und Zeug. Also da haben wir es wirklich scheren in Deutschland, dass das kein Thema ist. Und Dosenpfand und Flaschenpfand und so, so Konzepte gibt es da unter Halibut. Und das ist jetzt was zum Grinsen. Euer Rad vorne ist noch dran und ihr seht, dass es ein bisschen abschüssig ist da. Und das ist die Hauptstraße. Also sowas sieht man oft, so Sachen in der Art. Und das in Deutschland gibt es halt für alles Regelungen und Verordnungen und Zeug. Das ist da unten, gibt es sowas im Normalfall nicht. Also die Leute machen halt, was sie machen. So schau dann ganz angenehm mal it bei allem eingeschränkt zum sein. Einfach so die andere Sichtweise, es muss nicht alles geregelt sein. Und da sind wir Deutsche ja das beste Beispiel für Regelungen. Und da ist das halt eben anders. Ja, 3,5 Wochen Costa Rica war dann auch recht schnell vorbei. Costa Rica war ein sehr gutes Anfangsland, weil es ist nicht auch groß, es ist bloß so groß wie Süddeutschland etwa. Ist sehr abwechslungsreich, hat eben Pazifikküste, hat Karibikküste, die beide ganz unterschiedlich sind. Hat Gebirge mit Vulkane, 2000 Meter etwa. Hat Urwald, hat Nebelwälder, hat Trockenwälder. Also es gibt einfach ganz viel auf engem Raum. Und zudem ist das Land von der Entwicklung deutlich weiter wie die anderen Länder so außenrum. Also die Bildung ist besser, schwätzt mehr Englisch. Ja, es gibt nicht so viele Probleme wie in manchen anderen Ländern. Auch von der Sicherheit ist es da ganz gut, wie da anzufangen. Und da haben wir uns auch extra lang Zeit gelassen, also ein knapper Monat, um halt einfach mal rein zu kommen, mal mit der Sprache irgendwie klar zu kommen, weil so groß waren unsere Vorkenntnisse auch. Also fließend Spanisch da waren wir weit entfernt und auch jetzt bin ich noch weit entfernt von fließendem Spanisch. Ich kann mich halt verständigen. Aber am Anfang, da muss man halt erstmal verstanden, was die sagen. Und das fängt bei den Zahlen an. Also wenn Busfahrt halt so und so viel kostet, dann muss man halt dreimal nachfragen, bis man auch wirklich verstanden hat, was die gesagt haben. Wie ich Spanisch gelernt habe, ich habe an der Uni 3 Semester belegt. Also eine halbe Stunde in der Woche.
Also an der Uni angefangen, nicht in der Schule?
Genau. Meine Freundin, die hat in der Schule auch schon gehabt. Also die hat schon deutlich mehr gemacht gehabt. Und bei mir war es eigentlich, Grundlage war da, aber halt auch viel mehr. Also eure Vergangenheit und eure Zukunft und das hat dann gereicht an der Zeit. Ja, das ist eine schmierige Frage, weil ich trinke keinen Kaffee. Aber Costa Rica ist schon bekannt für Kaffee und meine Freundin, die hat schon gesagt, das war schon was anderes wie hier in Deutschland. Genau. Das, was ihr hier seht, das ist ein typischer Grenzübergang, also eine Brücke als Grenzübergang. Grenzen sind meistens Flüsse und Brücke ist dann die Grenze. Da hat es auf jeder Seite von der Brücke hat's eine Häusle und da muss man dann seinen Stempel im Pass abholen, muss irgendwelches Zeug ausfüllen, was man halt von Beruf ist und dass man Tourist ist und so. Und dann läuft man halt über die Brücke auf die andere Seite. Und ihr seht da China. Die gibt es oft noch, allerdings ist fast überall in Süd- und Mittelamerika gibt's fast kein Eisenbahnnetz mehr. Weil das ist halt ziemlich vulkanisch da und gerade in Costa Rica, da sind halt immer mal wieder, hat es dann Erdverschiebungen gegeben, in 2-3 Meter Höheunterschied und dann gerade natürlich das Bahnnetz drauf und die haben sich dann irgendwann entschlossen, ich glaube in den 90er Jahren erst, dass er einfach das Bahnnetz sein lassen, den eh bloß 2-3 Linien kennt, die dann immer noch benutzt werden sind und da läuft halt dann alles mit Last auf der Straße. Und auch in den anderen Ländern, in Argentinien zum Beispiel, da gibt es schon ein paar Strecken, aber das Land ist so groß, eigentlich lohnt es sich da halt, groß Gleise zum Legen, weil Straßen sind sowieso da und Distanzen sind so groß und so regelmäßig ist dann der Verkehr out. Also die haben eigentlich alles auf der Straße, wickeln die das ab. Ja, und jetzt haben wir da den Übergang. Das ist jetzt nicht der Hauptübergang von Costa Rica nach Panama, sondern Nebengrenze. Und wenn da dann mal ein Laster kommt, dann fährt er halt einfach auch über die Brücke drüber. Dann müssen halt alle Personen, die da gerade unterwegs sind, müssen dann halt auf die Seite gehen oder dann halt so wie er ganz auseinander standen. Wobei die ganze Konstruktion natürlich auch jetzt, da hat man manchmal schon ein bisschen genauer geguckt, wo man nachtrappt und wo halt. Genau, das ist ganz abenteuerlich, weil sowas kann man sich bei uns halt einfach nicht vorstellen. Nach Lettland? Ja, in der Ukraine war ich schon. Da gibt es auch so ähnliche Sachen. Also das ist dann doch nochmal anders wie bei uns hier in Mitteleuropa. Ja, damit haben wir hier oben den Kringel hier abgeschlossen, sind hier nach Panama rüber. In Panama waren wir bloß eine gute Woche. Und war am Anfang eben weiter an der Karibikküste und wir waren einfach im Urlaub. Also man kann da schlecht nicht im Urlaub sein, wenn es so aussieht. Das Wasser halt herrlich warm, sodass man stundenlang drin liegen kann. Und Palme und Zeug. Das war so die 5. Woche von unserer Reise. Und ja, da waren wir einfach nur im Urlaub. Also am Anfang, man fängt so Reise an und am Anfang ist es einfach Urlaub. Man ist weg von daheim, man hat Zeit, es ist alles fremd, alles neu und man genießt einfach mal. Ja, Seesterne und klares Wasser, also halt ein Traum. Und auch sowas, dass dann halt da irgendwelche Papageien, so ein Kind im Bus hat dann halt da so eine Banane, die so offen ist und hier hat es der Papagei und dann pickt er halt von der Banane so runter. Da kann man wirklich leicht leben in den Ländern, weil da wächst halt einfach ganz viel. Da ist Lebensmittelversorgung ist kein großes Problem. Die Leute können halt von ganz wenig leben und die genießen einfach halt ja das schöne Leben. Pura Vida nennen die das. Das reine Leben. Und Panama, was ist Panama ohne den Panama-Kanal? Na, natürlich, das haben wir dann doch sehen wollen und vor allem so Technik ist dann doch interessant. Das war auch das beste Museum, was wir unterwegs gesehen haben, war über den Panama-Kanal. Das war wirklich sehr informativ. Sonst waren Museen oft sehr dürftig für unsere Standards. Also sehr schlecht aufbereitet und sehr wenig Informationen und schlecht dargestellt. Und also das kann man nicht vergleichen mit dem, was wir hier haben, an Museumstechnik. Aber das eine Museum über die Entstehung vom Panama-Kanal, das war wirklich sehr gut. Ja, jetzt hat das Schiff hier, da hat es hier hinter, hat es eine Lok. Die fahrt hier auf der Schiene und hier vorne hat es 2 Locken, wo das Schiff ab und unter ist. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche. Das sind, an der Stelle sind es drei Schleuser hintereinander, wo es halt immer so ebenerweise runterfährt. Und dann gibt es nochmal Schleuser auf der Seite und auf der anderen Seite vom Kanal gibt es nochmal Schleuser. Also da wird ziemlich viel an Höheunterschied ausgeglichen. Und das Schiff hat halt hier 50 cm Platz zur Mauer. Und auf der anderen Seite hat es auch 50 cm Platz. Die Schleuser sind halt erbaut worden, in der Zeit, da war das Schiff noch ein bisschen kleiner. Heutzutage war das Schiff so gebaut, dass er halt durch den Panama-Kanal und durch die Schleuser nicht durchpasst. Also das ist das Maß für die Schiffsbreite. Wobei die dabei sind, dann neue Schleuser zum Bauen, daneben, die deutlich größer sind. Der Panama-Kanal an sich, die Technik ist sehr interessant, weil die wird das Ganze, es wird nirgends Wasser pumpt, sondern das Wasser fließt immer ab und gespeist wird es durch die große Regenfälle, die es da eben in der Mitte vom Land gibt. Also oben regnet es immer rein und dann kann man auf beider Seite abfließen lassen. Also das ist sehr effizient, die ganze Technik. Ja, und jetzt ist das hier ein riesiges Schiff, aber es gibt halt immer noch größere Schiffe. Also jetzt sieht es plötzlich gar nicht mehr so groß aus. Ja, in Panama, da haben die US-Amerikaner ziemlich viel Einflusskette, eben durch den Kanal. Die haben die Zone um den Kanal, die Kanalzone war auch lang von den US-Amerikanern verwaltet. Und so ist der Einfluss in Panama eben auch ziemlich groß. Die in Panama, die haben die ganze Schulbusse von den USA, haben die eben übernommen quasi. Und das ist da der komplette Linienverkehr, der komplette Busverkehr wird mit den Busse gemacht. Die Besonderheit ist da, dass in Panama, da gibt es keine Busunternehmer, sondern die Busse gehören immer am Fahrer. Also das sind lauter Einzelpersonen, Privatpersonen, die halt einen Bus haben. Und die fahren dann auf bestimmte Routen, wobei die Routen nicht immer so fest definiert sind. Also die haben da halt irgendwelche Schildler und im Fenster und da steht dann irgendwas drauf und dann dehnen sie halt wechseln und so. Und wenn du nicht weißt, wo du raus musst, dann ist das halt schlecht. Dann fährst du vielleicht mal irgendwo ganz anders nah. Oder der fährt schon da nah, aber dann hast du halt verpasst und dann fährt er woanders nah. Also das ist immer ein bisschen die Gefahr, wenn man in den Bus einsteigt. Vielleicht läuft man dann lieber die 2 Kilometer zu Fuß. Oder halt, wenn man einsteigt, als erstes mal jemand zuhören und gleich sagen, hier, ich will da und da nach, ob die ihm dann nicht sagen, wo man dann wieder raus muss. Also da ist, es ist eigentlich immer sinnvoll, direkt auf die Leute zuzugehen und sei Spanisch zum Üben und halt eben denen dann eben sich helfen zum Lassen. Außerdem passen die dann, wenn du da eben mit welchem Gespräch bist, dann passen die auch mit auf dein Gepäck und so. Also die haben halt ein bisschen mehr Ahnung, wo die Gefahren liegen. Und das Gepäck muss man immer im Auge haben in den ganzen Ländern. Also halt nichts ober auf die Hutablage legen im Bus, weil das ist sehr wahrscheinlich danach nicht mehr da. Und lauter so Sachen. Und wenn man halt mit den Leuten schwätzt, dann machen die einen darauf aufmerksam. Auch in welche Gegenden in der Stadt man jetzt vielleicht besser nicht gängen sollte. Da ist schon recht viel Recherche im Vorfeld dann auch gut. Also wenn man sich halt im Internet an den entsprechenden Seiten mal davor informiert, wie ist denn in der nächsten Stadt? Wo soll die nachgehen, wo soll die nicht nachgehen, was sind die üblichen Gefahren? Und wenn man halt innerhalb von 1 oder 2 Wochen durch ein Land reist und ins nächste kommt, da ändert sich dann so viel, dass man sich halt eben davor informieren muss. Wenn man langsamer reisen würde, dann wird man das eben im Laufe der Zeit automatisch mitkriegen. Aber
wie viel Gepäck hattet
ihr dabei? Jeder ein großer Rucksack. Das war eben halt alles, was man so direkt tragen kann. Wir sind dann auch viel gelaufen, wegen dem war das wichtig, dass man alles tragen kann. Die Hauptinformationsquelle war auf jeden Fall das Internet und Reiseführer. Also mit dem Anfang haben wir uns ziemlich eng an die Reiseführer orientiert, hinterher ziemlich viel Information daraus gezogen, später dann immer weniger. Weil wir halt auch festgestellt haben, das, was im Reiseführer steht, da sind alle Touristen und Reisende. Und das, was da drin steht, da ist halt dann netter. Ich habe Kontakte kaum aufgebaut davor, eigentlich bloß für das Praktikum. Ich habe gedacht, hier und da könnte man vielleicht doch, auch über so die Computer-Communities, eben da welche finden in den großen Städten. Und so das Thema Keysigning war eigentlich auch mal so im Hinterkopf. Ah ja, da triffst du vielleicht jemanden, dann könnte man ja. Aber die Zeit, bevor wir abgereist sind, die war ziemlich stressig, eben weil ganz viel Organisation noch für die Reise notwendig war und dann Studium und wir haben beide ein Praxisprojekt davor gehabt und bei so Projekten da zum Schluss sowieso immer stressig und wegen dem ist dann ganz viel einfach auf der Strecke geblieben. Wir sind dann halt irgendwann einfach los und ja, hier nochmal ein Bild von so einem Bus. Die sind eigentlich dann entsprechend aufgemotzt und so. Und da läuft dann auch fette Mucke drin und so. Also da, das ist halt eigentlich ist es wie in der Disco und der Busfahrer ist halt der Boss. Das war sehr auffällig in Panama. In alle Fahrzeuge sieht man sowas, in alle Busse und so. Sehr religiös das alles. Ist mir eigentlich bloß in Panama so extrem aufgefallen. Aber so, ja, so die Plüschdecke vorne und dann da so die Maria drauf, das ist das gehört einfach zu Panama.
Hat sich der Busfahrer ab und zu auch gekreuzigt?
Weiß jetzt, das kann gut sein. Also ich habe nicht drauf geachtet, mir ist nicht aufgefallen, aber das steht gut besser. Ja, vielleicht manchmal eher die Mitfahrer. Aber das war typisch Panama, Spielhölle. Bei uns gibt es das ja schon lange nicht mehr und das war auch vor meiner Zeit, aber in Panama, da lebt das alles noch und wird auch richtig genutzt. Also mir kommt das so ein bisschen vor, wie wenn Panama so die sind, wo die ganze alte Technik aus den USA wandert und die schnappen das alles und da ist halt das Gleiche, aber alles bloß ein bisschen später. Also da ist das Top-In aus Japan und so, da steht dann überall dann ist Schlitz, wo man was reinschmeißen kann, siehst du halt so die Jens und so. Genau. Ja, jetzt mal zum Internetcafé. Wir waren ja doch immer wieder im Internetcafé, um eben E-Mails zum Schreiben. Ich am Anfang nicht, erst später und meine Freundin halt, um Texte zum Schreiben. Üblicherweise war so eine Internet-Session war Wikipedia, um sich über irgendwas zu informieren, was man halt so aufgeschnappt hat. Dann E-Mails, ein Textschreiber und eventuell nach Hostelsuche. Hostelsuche, das war dann relevant, wenn wir in eine große Stadt gegangen sind. Also in kleine Dörfer und Städte und so, da hat man immer was gefunden. Aber in große Städte, da hat sich dann schon erboten, davor zum gucken, in welchem Stadtteil überhaupt, wie sind so die preislichen Größenordnungen und eben auch um den Forscher zum Reservieren. Das war dann notwendig. Ja, das war so das, was wir am Computer gemacht haben. Hat dann so etwa eineinhalb Stunden gedauert im Normalfall. Dann haben wir auch genug gehabt. Also dann waren wir froh, dass wir das hinter uns lassen können. Die Preise haben geschwankt zwischen 50 Cent pro Stunde und 5 Euro pro Stunde. Also 50 Cent bis 1 Euro, das war in Mittelamerika und so war das eher üblich. Die 5 Euro, das waren halt die Touristennester eher dann im Süden, wo es dann wirklich teuer war. Was haben wir benutzt? Eben Putty, um auf den Server zu kommen, und einen Webbrowser. Sonst haben wir den Rechner eigentlich auch dafür gemacht. Es war überall Windows. Es hat in einem einzigen Internetcafé in Chile, in Valparaiso, war Ubuntu drauf. Da haben die natürlich drauf geachtet. Und wenn man hier rechts oben sieht, das ist dann die Ironie in der Sache. In dem Internetcafé war alles an der Wand vollgemalt mit lauter so Zeug, halt so Projekte im Internet, einiges an freier Software, also Ubuntu-Logo war da und so, ganz nett und Tux natürlich. Der Tux wird da überall verwendet, vor allem dann im Süden, wenn es um ein Bild von einem Pinguin geht. Also das hat gar nichts mit Computer zum tun, aber die nehmen überall dann Tux. Das war halt nett.
Erste Treffer bei Google.
Genau. Ja, da war Debian dran und dann habe ich natürlich gefragt, ja, und wie sieht's aus? Hände haben auch ein richtiges Betriebssystem, aber dann war, also die haben das wohl noch nie gehört. Aber ich weiß dann auch nicht, ob das dann mal ein Vorbesitzer war oder so. Ja, das Windows zum Benutzer und so die Programme da drauf zum Benutzer war, hat bei mir dann zu einem gewissen Frust geführt. Da geschrieben mit Text: Markus hat gerade völlig entnervt aufgegeben und sich mit den Worten, er hasse Computer, nach draußen begeben. Ja, und nach dem Erlebnis, da habe ich dann auch 2 Wochen keinen Computer mehr erlangt. Und das war mir auch ganz recht. Und Texte habe ich nicht schreiben müssen. Ich habe mich einfach draußen angesetzt und meine Freundin, die ist dann eingegangen und hat dann den Computer bedient. Tastaturen sind auch spanische Tastaturen, also so ähnlich wie die US-amerikanische Y- und Z-Tausch, das ist so der auffälligste Unterschied, Sonderzeichen und so wie auf der US-amerikanische, und die haben dann da, wo wir die Üs und Äs sind, und Umlaute, da haben die dann eben ihre Accents und das Zeug. Man kann sich da eigentlich, nach ein paar Wochen hat man sich daran gewöhnt. Das ist jetzt das Problem. Das Y und das Z, das ist schon so eine Sache. Und auch jetzt tippe ich es oft noch andersrum ein. Also obwohl ich jetzt schon wieder eine Weile da bin. Ein bisschen nervig ist, dass die, weil die eben mehr Tasten braucht für noch mehr Sonderzeichen, haben die Backspace-Taste nur halb so groß. Also die haben da einfach nochmal eine Taste neu gemacht. Und das ist dann ein bisschen nervig, weil man tippt halt mit 10 Fingern dann eine Backspace-Taste gern auf der linken Seite nach und dann kommt halt ein N hier raus und kein Backspace. Weiter, USB-Sticks. Da hat es manchmal nette Schilder dran, man darf keine externe Datenträger einstecken und anschließen, weil dadurch wird der Computer langsamer. Und weil man das nicht will, darf man das eben nicht. Und dann amüsiert man sich da ein bisschen drüber, wenn man normalerweise Unix verwendet. Weil da gibt es halt so Probleme nicht. Kein Windows-Problem.
Das ist eine USB-Hardware-Struktur. Das ist ein Pulling-Device mit hierarchischer Ordnung. Je mehr USB-Geräte dran sind, umso eher verhungert es.
Ja, aber der Punkt ist, wenn du eins anschließt und wieder abschließt und der nächste kommt, schließt das an und wieder ab, dann wird halt der Windows-Rechner irgendwann mal langsamer. Wieso auch immer.
Es gibt daran, dass Windows für jedes Gerät seinen eigenen Treiber installiert.
Okay. Genau. Das ist vielleicht ein typisches Bild für Panama City. Einfach so von dem Eindruck. Die Stadt hat auch schöne Seiten, aber das ist schon auch, sagt schon auch viel aus. Es wird überall gebaut. Da. Das ist auch typisch. Und die standen da an jeder Ecke. So in der Art. Manchmal allerdings auch deutlich schwerer bewaffnet. Also, dass man dann schon mal schlucken muss, was sie da an Waffen mit rumtragen. Das ist mir nirgends so aufgefallen wie in Panama City. Also, von unserem Gefühl war das die gefährlichste Stadt. Vom Gefühl, vom Anschein. Und es ist einer aus dem Hostel ist überfallen worden, eine Straße neben dem Hostel. Und eine Woche bevor wir gekommen sind, ist einer erschossen worden, einen Platz weiter.
Wo sind denn die Madonna-Figuren liegen?
Wer weiß. Also da ist uns sehr aufgefallen. Wir haben eigentlich den Klima sei am schlimmsten, aber da war das vom Gefühl zumindest kein Thema. Man muss auf jeden Fall aufpassen und man muss sich davor informieren. Allerdings, wenn man auf der Website vom Auswärtigen Amt liest, was in welche Länder so alles gefährlich ist, dann ist die Gefahr da, dass man sich entschließt, Guiden zum Fahren. Also das ist schon da steht schon alles, was passieren kann. Also ganz so schlimm ist es gefühlt, aber man muss sich vorbereiten, auf jeden Fall. Ja, weiter nach Ecuador. Mit Ecuador hat eine ganz andere Welt angefangen. Mittelamerika ist vorbei. Jetzt sind wir, das ist Quito. Quito liegt auf 2900 Meter, also nicht mehr auf Meereshöhe. Es ist eine ganz, ganz andere Welt, ganz andere Kultur. Und mit Quito ist dann auch das Thema Urlaub immer weiter, immer geringer geworden. Es ist immer mehr zur Reise geworden und weniger Urlaub quer. Quito ist gleich am Äquator. Wir waren auch am Äquator. Es war ein riesiger Reinfall. Es ist einfach ein riesiger Touristenverarsche. Und das ist noch nicht mal so der Platz, wo alle Touristen angegangen, sondern das war ausgeschrieben als Museum und Forschungsstätte für Sonnensachen und so. Letztendlich hat es dort Linie und dann war dort so die Versuche gezeigt. Man hat da so Waschbecken mit einem Abfluss auf der Seite vom Äquator und auf der Seite vom Äquator. Und dann läuft es einmal so rum ab und einmal so rum. So, und dann guckt man sich das hier an, die Koordinate, ja, 0 Grad, 0 Minute, 0 Sekunde. Und auf so einer kleinen Plakette steht dann, ja, bestätigt von, was weiß ich, in dem und dem Institut. Und hier, siebter Stelle, ist dann eine 2. Also die Linie ist nicht ganz exakt auf dem Äquator, aber fast, weil erst an der siebten Stelle ist eine 2. Wenn wir das dann ausrechnen, dann sind das 6 Meter. So, und jetzt sind die aber halt ihr Waschbecken 1 Meter auf der Seite nachgestellt und 1 Meter auf der Seite. Also es lohnt sich jetzt danach zum Gänger. Das lohnt sich dann schon viel mehr. Auf der Rückfahrt sind wir an so einem Markt vorbeikommen. Die haben wir aus dem Bus gesehen und haben gedacht, ah, da steigen wir einfach mal aus. Hat interessant ausgesehen. Ein riesiger Markt. Und da sind jetzt auch eben die Leute, die da auch wohnen, die Einwohner von Ecuador. Sieht man an der Hautfarbe, an den Haaren. Und auch die Männerhüte. Das ist da Tradition, dass die Frau in Ecuador Männerhüte aufhängt. Das ist da sehr üblich, also hier. Ich habe keine Ahnung, wie die da dazu sagen. Ja, das ist da halt so üblich. Ich glaube in Ecuador, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, dann Gemüse natürlich auch ganze Menge. Und Obst. Also da gibt es auch alles. Und halt in riesiger Masse. Auf dem Markt gibt es alles für einen Dollar. Also es ist, da wird nicht der Preis anpasst, sondern Menge wird anpasst. Da rennen dann so Kinder rum und schreit hier, was weiß ich, ein Sack voll Kartoffeln für einen Dollar oder 10 Orangen für einen Dollar. Oder es gibt halt alles für einen Dollar und Menge ist dann entsprechend, dass ein Dollar ist. Ja, wenn ich das jetzt hier so angucke und das nächste Bild, da könnte man jetzt schon fast wieder meinen, man ist in Europa. Das ist in Quito in der Stadt. Die Kulturszene ist eigentlich ganz interessant. Die sind da ziemlich aktiver Kulturszene. Die sind alle 2 Wochen ist die Innenstadt für den Verkehr gesperrt und es ist Fahrradtag. Also ganz nette Aktionen. Dann hier so die Breakdance-Show, die offiziell eben veranstaltet ist. Und hier Live-Graffiti. Sprayer, also morgens war da die Wände noch leer und mittags war da dann halt, weiß ich, 10 so Wände besprayt. Das war eigentlich ganz nett, so das zum Sehen. Das haben wir auch sonst nirgends so gesehen. Der Sonntag, das ist sowas passiert halt bloß am Sonntag da. Allerdings dann wieder der Wechsel da hier zu dem. Da steht dann die großartigen Künstler. Uns hat man verlassen oder wir sind verlassen. Das ist halt 2 Blocks weiter oder so. Also, das ist halt hier eine andere Welt wie die Welt. Ja, Quito, 2900 Meter und der Hausberg ist 4700 Meter. Da haben wir gedacht, da wollen wir auf. Wir haben das dann ganz zum Schluss von unserer Woche im Kito geschoben, weil davor sind wir ja von Meereshöhe gekommen. Und so Höhenkrankheit, da muss man schon aufpassen, wenn man so 4000 Meter kommt, das Ganze langsam angegangen zum Lassen. Und dann haben wir es halt ganz zum Schluss gemacht, haben dann so eine Gondelbahn genommen, um von 2900 Meter auf 4100 Meter zum Fahren. Ganz nett. Und sind dann halt zum Schluss dann die 600 Meter dann aufgelaufen. Das sieht dann so aus. Hier ist, das ist Quito. Quito ist in so einem weiten Tal, erstreckt sich über 20 Kilometer Länge. Liegt da so drin, unglaublich. Und das ist jetzt nur die Hälfte von dem, was man so sieht. Was man hier, also der ganze Bereich, das geht in die Richtung nochmal so viel weiter. Wir sind dann aufgewandert. Man muss da schon furchtbar langsam laufen, weil das halt unglaublich anstrengend, der wenige Sauerstoff. Und durch das, dass wir es dann nicht gewöhnt waren, eine Woche vorher waren wir halt auf Meereshöhe, wunderbar, Sauerstoff ohne Ende. Der Rucksack, da war bloß das für den Tag dabei, also halt Essen und Azi-Sachen. Und das hat auf jeden Fall gereicht. Also das war eine erstaunliche Erfahrung. Da hätte man schon Renner kennen oder so, dann kommst du 100 Meter weit und dann musst du nachsitzen und erst mal 20 Minuten Pause machen. Das ist dann ganz oberquer. Da sieht man auch noch mit Stadt im Hintergrund, wie sie da so drin liegt. Und so sieht es dann aus, 1800 Meter Höhe Unterschied vom Luftdruck. Die haben oben zugeschraubt und unter wieder, unter hat es jetzt so ausgesehen. Das ist so ganz nett, das plant man dann nicht, aber dann zieht man es aus dem Rucksack raus und denkt, oh, stimmt, da war doch was. Ein bisschen weiter südlich haben wir auch noch in Ecuador, haben wir auch noch mal eine längere Wandertour gemacht und sind da dann, haben da dann wirklich dann mal so der Urlaub hinter uns gelassen. Also auch so die große Stadt, alle großen Städte sind doch sehr ähnlich. Also da sind die Unterschiede zu Europa halt so groß. Aber da ist dann doch ganz anders quer. Nee, schon mit Selbststoßlöser. Genau, da sind wir dann irgendwie umeinander gelaufen. Ihr seht da die ganzen Wege. Da Wanderwege gibt es eigentlich nicht, sondern man weiß, irgendwo da rum muss man. Und dann hat man vielleicht irgendeine Beschreibung und dann fragt man sich so durch. Und lauft da dann halt irgendwie, kommt da dann bei Lamas vorbei. Das sind dann ihre Haustiere. Da in den Hütten darunter, da wohnen die. Also halt einfach in der Gegend, irgendwo verteilt, hat sie halt da ihr Hütterle und dann haben sie so ein paar Beete nebendran, wo sie ein bisschen was abbaut und dann ihre Lamas. Und dann muss man halt mal fragen, wo es dann jetzt weitergeht, welcher von den ganzen Wegen. Das ist ziemlich ein typisches Bild. Da sieht man auch das Schweinchen. Schweine sind da üblich auch als Haustiere, weil die fressen auch alles und dann können wir sie nachher schlachten. Genau. Nach Ecuador, da ist uns aufgefallen, dass da ziemlich viel Entwicklungshilfe läuft. Also gerade aus Europa. Von der EU wird da wohl ziemlich viel gefordert. Allerdings ist so der Eindruck, den ich gewonnen habe von den Leuten in Ecuador, ist, dass sie eigentlich nicht leiden, sondern die leben eigentlich ganz gut, so wie sie leben, halt auf ihre Art. Halt auf einem anderen Niveau, aber das soll gar nicht wertend sein. Sondern die haben halt so ihr Leben. Und da gibt es schon auch Themen, Wasser zum Beispiel oder so, wo denn da Entwicklungshilfe vielleicht doch was bringen kann. Das ist halt auch immer so eine Sache mit der Entwicklungshilfe. So, Ecuador war das 2 Wochen etwa. Also hier sind wir jetzt haben wir etwa einen Monat vorbei. Da haben wir uns dann getrennt, weil das Praktikum von meiner Freundin hat früher angefangen und die ist dann mit dem Bus direkt nach Lima gefahren und dann geflogen. Und ich habe hier das Stück hier alleine gemacht. Das war ziemlich große Überwindung am Anfang. überhaupt mich dazu entschließen, das zu machen. Im Rückblickend war es die beste Entscheidung, was ich treffen konnte. Also das war so wertvoll. Einmal Peru und Bolivien zum Sehen und zum anderen auch Leute zum Reisen, weil das ist ganz anders wie zu zweit. Man hat einfach einen ganz anderen Kontakt zu den Leuten. Und zudem, dass mein Traum war halt nach Lima zum Trampen. Und dann habe ich gesagt, gut, dann starte in Cuenca in Ecuador und will nach Lima trampen. Und guck mal, ob das klappt. Und es hat geklappt und es war sehr cool. Bin dann viel mit Laster mitgefahren, aber auch auf Pickups hinter drauf. Und ich wollte ohne was zum Zahlen fahren. Und es ist so, dass in den Ländern ist es üblich, dass man kann mit dem Bus fahren. Das dauert länger, weil der hält überall und das ist ja zu bequem. Oder man kann mit Privatpersonen fahren, die hält man dann so an und zahlt dann was, damit man bequemer und schneller ans Ziel kommt und deshalb zahlt man mehr wie für den Bus. So sieht da halt das aus. Und das hat dann manchmal ein paar Gespräche gedauert, bis sie dann vermittelt haben, ja, bei uns ist das aber anders und ich will nichts zahlen für die Fortbewegung. Also ich wollte nach Lima kommen, ohne für die Fortbewegung was zu zahlen. Sonst Geld auszugeben für Essen und Übernachtung und so, das schon, aber für die Fortbewegung. Das war halt so der Traum. Und einer hat dann allerdings doch darauf bestanden, dass ich auf jeden Fall was zahlen muss. Und ab da habe ich dann immer davor das abgeklärt. Ich habe gesagt, ich will hier Fahrer für ohne Geld und so sieht es aus, das sind meine Gründe und so. Und das hat dann immer gut geklappt. Und bin dann in Peru, bin ich auch mal 12 Stunden mit einem Lasterfahrer mitgefahren. Da muss man dann ziemlich viel Spanisch schwätzen. Ja, 12 Stunden neben dem zum Sitzen und dann hat man irgendwie halt dann mal alle Gespräche durch, Gesprächsthema und irgendwie so mit einem begrenzten Wortschatz dann. Aber das war sehr, sehr hilfreich. Was gibt es da dazu zum Sagen? Ich habe ziemlich viel Kontakt dann zum Volk gehabt, weil wenn ich bin in der Stadt angekommen, habe übernachtet und wenn ich weiter will, dann bin ich halt als erstes mal zum Stadtrand gelaufen, da wo die große Straßen halt weitergeht oder Umgehungsstraße vorbeikommt. Weil das ist halt der Platz, wo man lostrampt. Also wenn du mal trampert, dann stell dir schnell fest, wo es günstig ist und wo es halt eben nicht günstig ist, sich näher zu stellen. Und das macht dann halt schon mal einen Unterschied von 4 Stunden Wartezeit aus. Also ich habe bloß einmal so lange warten müssen, sonst war es zwischen einer halben Stunde und 2 Stunden. Wobei, wenn halt nach einer Stunde nichts gegangen ist oder so, dann habe ich auch gerne mal einen anderen Platz nochmal näher ausprobiert. Oder einer hat mir mal, manchmal hat mir halt einer dann bloß 10 Kilometer mitgenommen und das sind da natürlich keine Entfernungen. Also da geht es eher um hunderte Kilometer. Ja, und wenn ich dann so ausgelaufen bin, dann kommt man da an die Leute vorbei und dann fragt schon mal eine, wenn man dann so mit einem großen Rucksack daherkommt und so und man sieht ja doch so offensichtlich anders aus wie die Leute da unten. Und dann, wenn man dann allein unterwegs ist, dann wird man halt doch oft auch geschwätzt, ja, wo man her ist und was man denn macht und so und dann in Gespräche über verwickelt. Und da war es ganz interessant, dass so die Arbeiterschicht, das waren die, die sich da am meisten interessiert haben, die auf mich zugegangen sind, wo ich es am einfachsten gehabt habe, auch wenn ich was gefragt habe und so. So Geschäftsleute, die waren allgemein auf der Reise eher ein bisschen distanziert und dann jetzt ablehnend, aber erstmal so, was will denn der? Und so die Arbeiterklasse, das waren die, wo auf jeden Fall die beste Beziehungen da waren. Ja, die waren sehr interessiert. In Peru und Bolivien ist Müll ein Riesenthema. Überall fliegen so Papiertüten rum, so Plastiktüten rum. Sowieso Plastiktüten gibt es überall. Bildung ist auch in Bolivien, habe ich gelesen, ist die Hälfte der Bevölkerung Analphabeter. Die brauchen zum Teil, müssen sie einfach auch lesen können. Es war zu der Zeit, wo ich in Peru war, war er gerade Wahler. Das war ganz nett und ich bin durch Peru durchgefahren und habe jetzt auch gesehen, wie es in den verschiedenen Gegenden eben ist, unterschiedlich ist. Und was da für unterschiedliche Sachen gefordert wird, also zum Teil ist es eben um Arbeit gegangen und im Großraum Lima war dann eher das Thema für jedes Kind ein Glas Milch am Tag. Das war dann so ein Slogan. Grundsätzlich, ich bin ein paar Mal über das Thema Hitler gestolpert, habe da unter Hitlergrüße zum See gekriegt. Es sind manche auch ganz stolz behauptet, dass sie Hitlers Krieg unterstützen. Allerdings wissen die eigentlich überhaupt gar nicht, um was es geht. Und wenn ich dann mal erzählt habe, was da sonst noch so dahinter steckt, außer dem Feldherr Hitler, dann haben die da, also die, die sich dann dafür interessiert haben, denn das sind dann halt Augen aufgegangen, was es da sonst noch so gibt. Aber so die einfache Bevölkerung, die hat da ganz anderes Bild wie mir das hier haben. Also das ist da, auch wenn es dann halt so Partei gibt, die vom Auftreter und von der Farbe der NSDAP sehr ähnlich ist, dann muss man da schon mal drüber nachdenken. Das war jetzt so schön. Das Handy ist da überall präsent. Also auch wenn manche in mancher Hinsicht die in der Entwicklung ein bisschen weiter hinter sind, das Handy ist überall da. Jeder hat ein Handy und in Peru zum Beispiel kann man auch das Handy als Walkie-Talkie benutzen und dann kostenlos eben Funker über kürzere Distanzen. Und in Internetcafés in Peru und Bolivien ist es üblich, dass Jugendliche Spiele spielen. Also die haben halt keinen Rechner daheim, sondern die gehen ins Internetcafé und spielen da dann. Und da sind auf den Rechner sind halt einfach alle Spiele installiert. So Kopierschutz, Urheberrecht und so, das ist nirgends da Thema. Also Musik kriegt man überall an der Straße, grundsätzlich schwarz kopiert. Das ist auch für die Polizei kein Thema. Also Streifenwagen laufen halt auch so kopierte CD. Genau. La Paz war die Stadt auf der Reise und überhaupt die Stadt, die ich bisher gesehen habe, die mich am meisten beeindruckt hat. Das war einfach ein unglaubliches Erlebnis, La Paz. Das ist einfach optisch, die klebt da so an, in so einem Bergkessel, klebe die Häuser da so an der Wand und dann ist sie knapp 4000 Meter hoch, da ist das Leben ganz anders und alles. Also La Paz war unglaublich.
Hat deine Freundin die Kamera mit? Oder?
Die hat Kamera mit, deshalb sind da keine Bilder. Das war mir ganz recht, dass ich die Kamera mitnehmen muss. Ich habe das dann genossen. Auch wenn natürlich hier und da dann ein Bild ganz nett gewesen wäre. Aber da, das war ganz gut, ja. Ja, und dann waren wir in Santiago del Estero. Santiago del Estero ist das hier, Folklore. Santiago del Estero ist die älteste Stadt Argentiniens. Ist die Hauptstadt des Folklore. Folklore ist da, also Folklore in Deutschland wäre Schublattler. Da ist das allerdings kein bisschen ergestaubt, sondern das ist wirklich eine aktuelle Sache. Da sind Junge, sind da voll dabei. Man kann das eher vergleichen mit den Cowboys im Wilde Westen. Das hat auch nichts ergestaubtes, sondern das ist halt was Cooles und ein bisschen so in die Richtung gerade hat Folklore auch. Das war richtig cool, da mal dabei zu sein. Wenn da halt vier so Typen gegen vier andere Typen trädet und die dann abwechselnd versuchen, sich zu beeindrucken mit irgendwelchen Tanzschritten und das geht da dann schon richtig zur Sache. Also ich bin richtig begeistert. Genau, und Santiago ist auch eine Stadt in Argentinien, wo sowas gängig ist. Also wer das Geld hat, hat ein Auto, wer das Geld nicht hat, hat ein Eselkarre oder Maultierkarre. Das sieht man da dann doch häufig. In anderen Städten in Argentinien ist das jetzt so. Aber Santiago ist so in der Mitte im Norden und da ist ziemlich trocken. Das sind eher so die ärmliche Gegend und da ist sowas üblich. Es ist da auch ziemlich heiß. Wir waren da im Frühsommer Und also quasi von April bis Juni, der das entspreche hier. Und da hat es tagsüber dann, ein kalter Tag hat es 15, 20 Grad gehabt, und ein warmer Tag war es dann 30, 35, 40. Es hat auch mal 45 Grad gehabt. Allerdings schlimmer in der Nacht, 35 Grad um Mitternacht, das ist halt ein bisschen viel, wenn du keine Klimaanlage hast. Und da kommst du dann halt nicht zu arg viel schlafen. Da ist auch so, dass halt die Leute, den um Mitternacht in die Abendessen und um 2 Uhr nachts siehst du Kinder auf dem Spielplatz spielen. Das ist da halt, die schlafen zweimal am Tag eine halbe Nacht. Nämlich einmal so das Ende von der Nacht und früh morgens und das andere Mal Siesta, die halt da von uns bis um 6 Uhr geht. Und schaffen den sie bloß vormittags. Also das ist schon ein bisschen eine andere Einstellung. Das hier, das war der Kontakt auf der Reise, wo ich davor mir schon gesucht habe, Juan. Der steckt auch in freier Software dran. Den habe ich übers Internet, ich glaube über Debian-Mailingliste Argentinien oder so, habe ich den gefunden. Und habe gesagt, ja, ich habe ein Problem. Meine Freundin hat ein Praktikum da in Santiago del Estero, da ist eine Beziehung von ihrer Uni, ist da unter und so hat es geklappt. Und ich will auch danach. Ich mache mein eigenes Zeug. Also für ein Urlaubssemester muss man was schaffen. 3 Monate nehme ich ein Praktikum machen. Und da habe ich einen Betreuer gefunden in Kanada, der mich betreut hat bei meinem Praktikum. Ich habe allerdings da unten geschafft und alles, was mir gefehlt hat, war ein Computer, dass ich eben auch was schaffen kann. Und er schafft im Gesundheitsministerium da unten und er hat gesagt, er regelt das. Und dann bin ich da reingekommen und dann war ich da und mich mit ihm getroffen und habe gesagt, hier bin ich, wie sieht's aus? Und hat er gesagt, ja, kein Problem, er hat mit seinem Chef geschwätzt, im Gesundheitsministerium, in der EDV-Abteilung, war dann Tisch frei, den mein Computer nachgestellt, ich habe einen Schlüssel gekriegt zum Büro und es war alles absolut unkompliziert. Ich habe kommen und gehen können, wenn ich will. Ich habe den Rechner selber installiert. Ich habe halt bloß gesagt, ich brauche irgendein Unix. Und der hat gesagt, ja, was hättest du gern? Hier installierst du. Und ich habe es optimal verwischt. Wunderbar war das. Und das hat eben der Juan hat es ermöglicht. Dem er hat gesagt, ja, gut, da gucke ich danach. Und sein Chef hat gesagt, gut, wenn der Juan gesagt, das ist ein rechter Typ, der macht auch freie Software und so, dann geht es in Ordnung. Und das war richtig klasse. Das ist dann so das ganze Team. Der Juan hier in Rot und der Alejandro in Schwarz. Die beide programmieren freie Software für das Gesundheitsministerium. Und das ist, in Deutschland, kommt mir das so vor, ist das eher so üblich. Aber da unten ist das so, das, was die entwickelt, ist freie Software und wird veröffentlicht unter der GPL. Die machen das aber für das Gesundheitsministerium und das zahlt sie auch. Und das Beste da dabei ist, die kriegen mehr Geld als welche, die Closed Source entwickelt. Also, so kann es auch sein. Darunter ist freie Software sehr stark an Richard Stallman gebunden. Der hat da mal eine Reise runter gemacht und hat komplett Südamerika abklappert und das hat sehr viel Eindruck gemacht. Also die sind ganz arg überzeugt davon und Stallman ist da die Person. In Europa ist ja eher Torvalds, aber da unten ist es Stallman und es ist freie Software und die Philosophie und die Gedanken dahinter, die sind wichtiger als technische. Also was anderes ist wie bei uns. Und die zwei, die waren ganz stolz immer, dass sie mit Cooksdo arbeitet. Cooksdo ist ein Ajax-Framework zum Webseite machen und so, kommt aus Deutschland. Haben sie immer gesagt, ja, wir schaffen eine Software aus Deutschland, Cooksdo. Ja, man schreibt es ein bisschen anders. Aber das ist echt klasse. Ich selber habe ein NMH geschafft. Das haben wahrscheinlich inzwischen alle mitgekriegt. Das ist ein Mail-Client, eben neuere Version von MH, von Mail-Händler. Ich wollte da eine bessere Unterstützung für Character-Encodings einbauen. Das hat dann nicht ganz so geklappt. Vor allem aus dem Grund, weil das der Teil ist eben der komplexeste Teil an der ganzen Software. Und ich habe dann eben andere Sachen gemacht, die einfacher waren. Und ich habe mich vor allem in NMH eingearbeitet in das Projekt. Habe den Code kennengelernt, habe das Projekt, wie es funktioniert, die Software, habe ich kennengelernt, habe mit der Community da viel austauscht, habe die kennengelernt, die dann ein bisschen anders ist, wie das, was man so aus freier Software aus dem Internet kennt. Weil das, was man heutzutage so an freie Softwareprojekte hat, ist viel aus der Zeit nach Linux. Und Linux hat da die Welt der Entwicklung im Internet doch revolutioniert. Davor war das ganz anders. Wenn man da The Cathedral and the Bazaar liest von Raymond, da sieht man die zwei Modelle. Er vergleicht Emacs und Linux. Und so ist MH, kommt eben auch aus der Welt weit vor Linux von 78. Da waren Softwareprojekte, auch wenn sie freie Software waren, sind nicht so im Internet entwickelt worden, eben in dem Bazaar-Stil, sondern das war eher geschlossene Community und es ist veröffentlicht worden, aber es sind da ganz andere Gedanken mit dabei, wie Softwareentwicklung abläuft. Und da bin ich am Anfang ein bisschen kollidiert, weil ich das davor halt jetzt so kennt. Heutzutage denkt man, es ist alles wie überall halt, mit den ganzen modernen Projekten, aber es ist halt eben so. Und das war sehr lehrreich für mich. Ja, und jetzt werde ich bei NMH auf jeden Fall noch dranbleiben und da dann auch die Änderungen, die ich eigentlich machen will, dann auch mal noch machen. Also das war ein Auftakt dazu. War sehr gut. Durch das, dass mir mein Praktikum da, das war meine eigene Idee, habe es selber ertrieben und das hat mich interessiert. Deshalb habe ich da auch viel dran geschafft und habe dann auch viel mehr Arbeitszeit im Ministerium verbracht wie alle Angestellte, was die dann ein bisschen belächelt haben. Ah ja, der Deutsche und die gehen halt da alle mittags dann heim und ich bin dann halt morgens gekommen und dann spät abends heimgegangen. Der Chef war der Einzige, der auch mal abends mal reinkommen ist. Genau. Es war so ein bisschen die Frage, wie ist das mit, jetzt ist man im Ausland, soll man jetzt sich so auf so ein Softwareprojekt vertiefen? Da hat man endlich mal Zeit, 2,5 Monate an dem zum Bleiben und jeden Tag zum Schaffen und man muss kein Geld verdienen nebenher, man muss nicht nebenher studieren und gar nichts, sondern man kann sich voll drauf konzentrieren. Also unglaubliche Chance. Oder soll man lieber die Chance nutzen, die fremde Kultur kennenzulernen? Also einen halben Tag zum Schaffen reicht auch und dann halt eben noch was erleben. Das ist so ein bisschen Konflikt manchmal quer und war ein bisschen schwierig. Das stimmt. Also Computer hat mich da schon fasziniert und es war vielleicht auch ganz gut, so auf der langen Reise mal zwischendrin so ein bisschen eine Pause zu haben oder mal was anderes.
Hattest du dann auch irgendwie die Breitband-Flatrate zur Verfügung oder eher doch so ab und zu mal oder eher knopfeln?
Also Flatrate war es auf jeden Fall. Es war wunderbar, nachmittags, wo alle daheim waren. Morgens, also so Netzwerkausfälle sind schon häufig der Fall. Wenn man über SSH schafft, dann wird man Auto-SSH zum Schätzen lernen. Das ist ein Tool, das sich automatisch reconnectet. Und weil sonst bist du nämlich ständig am Neu-Einwähler. Ja, also es war zum Teil schon langsam, aber jetzt auch nicht überaus. Also man hat schon damit schaffen können. Jetzt, wenn morgens alle drin waren, dann war es schon ein bisschen träge. Ja, natürlich ein Screen und dann mit Auto-SSH und automatisch das Screen wieder öffnen lassen. Das ist schon wunderbar. Dann hängt es halt, aber sobald es wieder da ist, kannst du weitermachen. sonst wirst du zum Hirsch. Das ist ein Bild vom Büro. Die da vor mir ist eine normale Werkstelle, das ist zur Arbeitszeit. Das, was man da auf dem Bildschirm sieht, sind die Sims. Die Sims hat man manchmal auch noch gesehen, wenn der Chef da war. Also das ist da kein großes Thema. Die hat schon was geschafft und zwischendurch hat sie halt mal gespielt. Nicht jeden Tag, aber manchmal schon. Und manchmal haben auch zwei im gleichen Büro das gleiche Online-Spiel gespielt und sich dann austauscht. Auch Nachrichten lesen während der Arbeitszeit, auf YouTube Bilder zum Google und sowas ist üblich. Die schaffen eh bloß einen halben Tag und halbe Arbeitszeit, man hat sie was anderes. Aber so ist das da halt. Aber sie sind sehr herzlich. Also Santiago del Estero, uns hat es da eher durch Zufall verschlagen. Alle, denen mir erzählt haben, dass wir da nachgegangen sind, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gemeint, wie kann man bloß nach Santiago del Estero gehen? Das Hinterland, da ist bloß heiß und was gibt's da Tolles? Aber für uns war das einfach perfekt. Ruhige Stadt, zu groß. Die Leute grüßen dann auf der Straße und sie sind einfach nett. Man wird zum Grillen, zum Asado eingeladen. Und es war einfach wunderbar. So, wenn man sonst halt ständig in einem anderen Ort ist und in eine große Städte und so. Und das war sehr toll. Und vor Weihnachten haben wir dann doch halt wieder standen können, auch so die Traditionen hoch zum Halter und haben Bredler gemacht. Den Schokolade hätten wir vielleicht besser weglassen, wenn es nachts 30 Grad hat und tagsüber 35 dann. Ja, an Weihnachten sind wir weitergereist. Und zwar hier ans Meer, nach Chile. Wir haben gesagt, Weihnachten, wenn wir schon mal im Warmen sind, im Sommer Weihnachten, dann wollen wir das auch mehr machen und wollen Weihnachten baden. Das war ganz gut. Und dann sind wir hier in der Süden gereist, immer so in den Berg, immer in die Ande. Hinter nochmal 2,5 Monate Zeit gehabt. Und das hier unter, das ist Patagonien, sagt am einen oder anderen vielleicht was. Das war natürlich schon ein Highlight für uns. Oder das war so im Vorfeld schon, da wollen wir nach und das wollen wir erleben. Feuerland ist hier unter der Zipfel, hier durch die Magellanstraße dran. Und das ist zur Hälfte Chile, Hälfte Argentinien. So, da hat es dann so ausgesehen, Anda, viel Wanderer. Wir haben viel mehr im Zelt geschlafen, also wenn der Zelt dabei geht. In Mittelamerika war da nicht so viel damit los, aber da unter dann haben wir sehr viel gecampt und auch viel wild gecampt. Wir sind eigentlich immer beim Wanderer quer, dann sind halt mit dem Bus irgendwelche Strecke gefahren oder sind getrampt auf Pickups hinter und haben dann wieder Wandertouren gemacht. Ja, da haben wir jetzt gerade zeltet, aber es gibt dann immer wieder Stellen. Also das ist halt schon geil, weil da hat es wenig Leid und hier, da war mal eine Schulklasse, die wir getroffen haben, die war da bloß mit Turnschuhen unterwegs und also ich als Betreuer hätte es nicht verantworten können, mit denen so Tour zum Laufen, aber naja, das ist Argentinien. So ist dann da der Weg. Also das ist ein üblicher Weg. Markierungen gibt es selten. Wanderkarte kann es geben, kann es auch nicht geben. Ob sie stimmen, das ist eine andere Sache. Sich dann einer zum Kaufen für 15 Euro, wenn die bloß für Gebiete ist, wo man halt 4 Tage ist, das lohnt sich dann auch nicht unbedingt. Und eine große Karte, dann siehst du wieder Details. Also man läuft viel nach Gefühl, nach da, wo man halt sieht, ah, hier hat es doch einen Weg, wunderbar. Oder man fragt Leute und so. Es ist eine andere Art von Wanderer. Und da sind die natürlich mit den Turnschuhen runter. Jetzt muss man wissen, dass das hier alles, das sind Steu mit Sand gemischt, das rutscht alles. Wenn man nicht trabt, dann rutscht es mal einen halben Meter oder so. Und unterkreuzt natürlich der Weg. Das heißt, wenn man oben läuft und Steu auslöst, was jetzt nicht unwahrscheinlich ist, dann, wenn dann unter welche wieder vorbeilaufen, dann könnte es da auch eine Lawine auslösen. Und da sind die halt mit ihrer Schulklasse unter, die wohl zum ersten Mal in den Berg waren. Also zum Teil sind die auf dem Hintern untergerutscht. Oder so ein Weg. Also da könnte man dann vielleicht schon durchlaufen, aber besser außenrum. Und ein wenig später war dann der Weg plötzlich bloß ein Fluss. Dann haben wir uns gedacht, ja, dann laufen wir da durchs Gestrüpp. Das war allerdings auch keine so gute Idee, weil irgendwann ist es nicht mehr weitergegangen. Also es war einfach so dicht und so kratzig und wir sind gar nicht mehr durchgekommen. Und dann haben wir gedacht, gut, jetzt müssen wir halt doch in den Fluss. Hier, das ist ein bisschen blau, das ist der Rucksack von meiner Freundin. Wir sind dann hinterdenkt, gut, jetzt muss man halt aus dem Gestrüpp raus in den Fluss. Und dann sind wir das wie so Latscherkiefer, aber nicht so beweglich, sondern eher so härter. Und dann sind wir auf den ausgelaufen, bis wir schon 2 Meter über dem Wasser waren. Hinter dann auf den Äste haben wir dann unsere Schuhe ausgezogen und eigentlich überall in dem Gestrüpp so Bremser und so Mucker, die um einen rumfliegen. Und sind dann eben von da aus ins Wasser gestiegen und dann über den Fluss. Es gibt da wohl keinen anderen Weg, also man muss dann halt durch den Fluss. Das ist da jetzt, kommt schon immer mal wieder vor, dass halt einfach durch den Fluss die einzige Möglichkeit ist. Kann man sich bei uns ja denken. Aber da so eine Flussdurchquerung, es gibt halt nicht überall eine Brücke. Auch hier ist der Weg. Da haben wir uns beraten, wie der Weg wohl ist, dass wir in eine Gruppe gelaufen. Der ist hier so umgegangen und dann hier so irgendwie runter. Denn ich glaube, hier unten sind wir umgekreuzt. Oder auch hier oben, das weiß ich nicht mehr. Hier so rüber und dann hier durch die Schneefelder irgendwie so schräg hinauf. Da sind eine Woche vorher 2 Italiener gelaufen. Und überhaupt, es gibt gar keine Wegbeschreibung. Der Hütterwart von so einer Hütte hat ein paar Bilder gehabt vom Weg, also so ein Bild, und hat uns dann beschrieben, guck, da müssen wir so laufen und so. Das hilft natürlich auch viel. Das war die extremste Bergtour, die ich bisher gemacht habe. Das war wirklich, naja, wenn man dann halt mal irgendwo falsch absteckt oder so, dann muss man halt wieder irgendwo rauf, und wenn man dann da in der Wand drin ist, dann siehst du schon immer ums Eck und so. Allerdings wird man auch mit so Bilder belohnt. Also das ist schon geil. Und der Abstieg war dann hier in so einer Schneerinne runter. Für die Spaß dran haben, ist das eine klasse Sache, auf dem steilen Schneefeld runter zum Rutschen. Auch wenn man keine Firngleiter hat, aber einfach so auf die Wanderschuhe. Meine Freundin hat da nicht ganz so viel Spaß dran gehabt. Aber das war allerdings auch schon nach 10 Stunden harter Bergtour. Und da ist es dann natürlich dann auch mit, weiß ich, da haben wir einen Teil vom Gepäck im Hostel gelassen, da war das bloß 18 Kilo oder so. Also das zieht schon ein. Und so hat dann so ein Lagerplatz ausgesehen. In den Tüte dann über unser Essen. Wenn wir im Park waren, Essen für 4 Tage. Das war dann auch das Maximum. Also mehr ist eigentlich nicht gegangen, ein Essen mitzunehmen. Ja, und weiter Richtung Süden haben wir gesagt, jetzt wollen wir wieder trampen. Das war ein anderer, den habe ich getroffen, der ist seit 14 Jahren trampt er durch Argentinien. Und so standen wir dann halt da und wartet halt mal wieder, eine Stunde oder 2 oder so. Dann haben wir uns immer abgewechselt, wer dann da Daumen aushält. Dann netter Zeltplatz. Wenn man halt irgendwo an der Straße dann aussteigt oder da ist gerade eine Kreuzung und die biegt dann halt in eine Richtung ab, wo man nicht nah will, und es ist schon abends, dann kann man auch mal so ein nettes Plätzle finden, wo halt eben bloß so ein Parkbucht ist von der Schnellstraße. Und da haben wir halt das Zelt aufgebaut. Jetzt kommen vor allem einfach Bilder. Ich habe nicht mehr so viel zum sagen. Nationalparks, der war Nationalpark Los Alerces. Und da ist dann halt niemand. Also da trifft man halt am Tag 2, 3 Leute oder so. Aber man kann auch einfach niemanden treffen, wenn man will. Und das ist dann das Patagonien, das ich gesucht habe. So Weite und Nix und Trockenheit. Und da kommen dann schon ab und zu mal Autos vorbei. Das mit dem Tramper in Patagonien ist nicht so, wie man vielleicht denken könnte von den Berichten, die man so liest oder Bücher. Es ist auf jeden Fall nicht mehr so. Man wird echt oft mitgenommen. Man musste lang laufen und mir hat gesagt, wir laufen mal los und dann sehen wir schon, ob uns jemand mitnimmt oder nicht. Ein traumhaftes Wetter auf der argentinischen Seite von der Ande ist sehr trocken. Kaum Niederschläge. Dagegen ist auf der chilenischen Seite, auf der Westseite, hat sehr viel Niederschläge. Also der Niederschlagsunterschied von der einen Seite von dem Berg zur anderen Seite ist so extrem wie sonst nirgends. Und das war jetzt hinter drauf auf mein Pickup. Das meiste Schotterstraße. Da haben wir einen erwischt, der sich wohl ein ziemlich neuer Pickup gemietet hat. So Urlaub mit der Familie. Und wir haben da drauf, die Ladefläche war eigentlich schon voll mit Gepäck und wir sind halt oben drauf gesessen. Und entweder war es ein Rallye-Fahrer oder zumindest war er begeistert. Der ist da halt, wir haben schon ein bisschen zittert da hinten drauf. Normalerweise auf den Schotterpisten da gucken die eher so langsam so umeinander, 50, 60 km/h ist da üblich, schneller eigentlich eher. Also der ist schon 100 gefahren oder mehr. Danach waren wir halt komplett eingestaubt. Ja, und da haben wir dann ein nettes Plätzchen gefunden und ein Sommerplatz, da bleibt man dann halt einfach. Da so genaue Planung gibt es immer nicht. Also wenn es irgendwo nett ist, dann... Das Wasser war zwar arschkalt, aber das... Ja, da haben wir gesagt, dann übernachten wir einfach hinter da einen Topf, haben wir gehabt, einen Alu-Topf, und dann haben wir halt immer Feuer gemacht und da dann eine Suppe oder irgendwas uns auch gemacht. Es hat überall ziemlich viel Fisch. Wenn man da Angler ist, dann ist das da schon sehr geeignet. Aber für uns war das jetzt nichts und ja, wir sind halt keine Angler. Da sind wir mal 2,5 Tage lang gelaufen und es hat uns niemand mitgenommen. Es war vielleicht auch kein so großes Wunder, weil am Tag sind halt 5 Autos vorbeigekommen. Und sonst nichts. Kein Dorf, keine Stadt, gar nichts. Dann nach 2,5 Tagen war es mit der Verpflegung ein bisschen mau. Wir waren davor auch schon unterwegs und haben halt gedacht, ja, da wird uns schon jemand mitnehmen. Wenn uns einer mitnimmt, die fahren alle zu dem Dorf, wo es dann halt hinter aufhört. Aber die gekommen sind, sind alle vorbeigefahren. Wasser hat es dann schon gehabt, aber schließlich wäre es, glaube ich, noch 50 Kilometer quer oder so. Dann hat uns allerdings einer mitgenommen, der mit seiner Familie Urlaub gemacht hat, mit so einem kleinen Geländewagen. Da waren schon 6 Personen im Auto. Und der Kofferraum war natürlich voll mit ihrem Gepäck. Also eigentlich war das Auto schon übervoll. Und dann haben wir aber nochmal 2 große Rucksäcke und nochmal 2 Personen reingekriegt. Also dann war wirklich Ende. Ja, und dann ist man so mal See. Das Dorf, das da sein sollte, ist eigentlich bloß ein einziger Campingplatz. Und da gibt es halt 5 Leute und ein paar Fischer und sonst nichts. Das ist weiter südlich, sind wir mit der Fahrer. Ebene, soweit das Auge reicht, das hinterm Wohnmobil, das ist eine Ölspur oder Benzinspur oder irgendwas. Also plötzlich hat es einen Schlagtor und dann hat der Motor gestottert. Und da sind wir gestanden, abends um 6 oder so. Da überlegt man dann schon, also 100 Kilometer in die eine Richtung, zu einem Dorf und vielleicht 100 in Richtung in die andere, dann das nächste Dorf. Und halt keine Fahrzeuge und so. Aber er hat es dann auch gekriegt. Das war irgendein Professor aus Buenos Aires, aber der hat sich dann schon auskennt. Der hat da irgendwas wieder zusammen. Und dann sind wir schon noch weitergekommen. Allerdings wäre das interessant gewesen, da einfach zu übernachten. Erst einmal gehabt. Hätte man einfach das Zelt aufstellen können und einfach eben nichts. Hinter auf dem Pickup, wenn man dann 2-3 Stunden fährt, dann kann man da auch mal ein bisschen schlafen. Das ist jetzt Chile. Sehr viel Regen. Caleta Tortel heißt das Dorf. Ist komplett auf Stelzer gebaut. Und dass das Wasser da so milchig ist, das liegt an den Gletschern, die da in das Wasser kalbert. Und dann wird es so milchig. Ja, und weiter sind wir gelaufen. Das war dann eigentlich so die schönste Zeit. Da vorne ab, der Leid, einfach vor uns. Das war genau das, was wir gesucht haben. Zum Laufen, so lange bis halt Abend ist und dann unser Zelt auf zum Stellen, Feuer zu machen. Gucken, dass wir das Wasser irgendwie mal zum Kochen kriegen. Und da im Hintergrund sieht man schon der Fitzroy, ein sehr beeindruckender Berg. Nein, das ist schon was für Profis. Stürzt auch jedes Jahr etliche Leute ab, die halt da über keine Profis wartet. Und da ist halt das Matterhorn nichts dagegen. Ich glaube 3400 Meter oder so. Bin mir nicht mehr sicher. Das hat mich am meisten beeindruckt, so der weite Himmel. Es ist halt nichts im Weg. Keine Stromleitungen oder Hochhäuser oder Windkrafträder, oder, sondern einfach halt bloß Himmel und Natur. Hier ganz interessant, vorne rötliche Steu, schwarze Steu, gelbliche Steu. Das gibt es da ziemlich oft, weil da halt das Gestein und Geschichte und so sind da sehr aktiv, viel vulkanische Aktivität und wegen dem gibt es da so viel Verwerfungen. Das war dann damals so ein Weg, halt auch kein Weg eigentlich. Und so sind wir dann unter, da hat es überhaupt gar keinen Weg, hat bloß die Steu. Aber so trostlos und öde, wie das da aussieht, ein bisschen weiter unter, wo dann kein Schnee mehr ist, findet man dann sowas. So im Kleinen halt, sehr idyllisch. Und überall Gletscher in der Region. Das, man kann einfach nachgehen und halt, naja, von ganz nahe sind sie nicht mehr so interessant, aber bei uns gibt es schon auch mal Gletscher irgendwo in der Alpe oder so. Die sieht man dann da so ganz hinter so Fleckle. Aber da sind sie halt überall. Und hier auch so ein Gletscher. Der Gletscher geht bis hinten her. Das hinten ist alles bloß mit Geröll bedeckt. Auf der Seite dann genauso. Aber hier, das ist halt von so Mittelmoräne. Und das ist was von der Jürgen. Als Schwab haben ihn eigentlich das Äffle und das Pferdle mit dabei gehabt. Das ist Sonnenaufgang. Da sind wir um 4 Uhr losgelaufen.
Ist es da richtig still?
Ja. Also es hat da unter allgemein, das ist jetzt schon ziemlich südlich, da hat es allgemein wenig Tiere, Vögel schon, aber so allgemein ist jetzt so arg viel. Und wegen dem ist es dann schon stiller.
Das heißt, der Affe und das Pferd mit Schwaben.
Oh, das kannst du nachher mit dem Jürgen dann ausmachen, der erzählt dir das. Und weiter südlich Richtung Feuerland. Wir haben uns dann entschieden, doch Feuerland auch noch mitzumachen. Endlose Straße geradeaus. Noch viel weniger irgendwie Leid. Und da ist so die Einwohnerquote ist da 0,5 Einwohner pro Quadratkilometer auf ganze Provinz. Und die. Ja, also es hat üblicherweise bloß einen Mittelstreifer und die Straßen sind dann auch schmal. Also das ist jetzt nicht Panamericana, aber die sieht auch so aus.
Ja, aber das ist überhaupt ein Mittelstreifer.
Ja. Ja, also an manchen Stellen bräuchte man es nicht. Da ist viel ist auch erst in den letzten Jahren geteert worden. Sonst ganz viel Schotterstraße. Und die Schotterstraße sind halt so, die werden gemacht. Und dann kommt immer mal wieder, wenn sie dann ihre Löcher hin und das Wellblech und die Haufen angeschoben sind, dann kommt ein Gräter und zieht sie bloß einmal grad. Und dann ist sie wieder eben. Und dann ist halt wieder ein bisschen hoppelig geworden. Und so wird sie ein paar Mal grad gezogen. Und dadurch hat sich außer den Wall ein Steuwall gebildet. Und dann kommt der Bagger vorbei, schaufelt alles wieder auf. Und dann geht das gleiche Ganze von vorne wieder los. Und das ist der Beagle Channel. Das ist bei Ushuaia. Also dann ganz am Ende. Das war der südlichste Punkt von unserer Reise. Das ist dann schon nochmal eine ganz andere Welt. Es hat viel von dem, wie ich mir Island vorstelle oder Norwegen, so mit Fjorde und so. Wobei vom Breitengrad ist es bloß wie Sylt. Allerdings gibt es da halt keinen Golfstrom. Wegen dem ist das, sieht es da anders aus. Segler war eine sehr coole Erfahrung für mich. Ich bin da vorne nie gesegelt und das Segelboot hat auch einen Motor gehabt, also dass wir aus dem Hafen raus sind. Und dann haben sie das Segel aufgezogen, den Motor abgeschaltet und das war Stille. Plötzlich kein Motor mehr da und also das, beim Segelflieger war das jetzt so. Aber da einfach so zack und Stille und Ruhe und man ist eins mit der Welle. Hier, das ist Ushuaia.
Wer hat das Segelboot denn bedient? War schon mit jemandem unterwegs,
oder? Ja, wir haben da Tour gemacht. Das geht dann sonst anders statt, ja. Hier nochmal zum Schluss, es dauert nicht mehr lang. Was Computer, sich mit Computer auf Computer bezieht, das ist ein Spielplatz. Wi-Fi auf dem Spielplatz ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für uns. Allerdings ist das Wi-Fi gratuita, also free. Und was bei uns ein Thema ist, offene WLANs, ist da gang und gäbe. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache. Es gibt überall offene WLANs, hier von der Stadt Ushuaia für das Volk eben. Das ist richtig cool. Und das ist dann angenehm an dem nicht so geregelter, dass sowas einfach möglich ist. Da interessiert sich dann kein über was, über welcher Verbindung gemacht wird und wer dann da dafür haften muss. Sondern das funktioniert einfach. Das ist halt wie eine Straße Infrastruktur ist, so ist halt das Wi-Fi da, Infrastruktur. Ein bisschen seltsam ist allerdings das Verständnis von denen für Groß- und Kleinschreibung. Also in Hostels oder so, wenn es dann verschlüsselt ist mit einem Key, dann steht da irgendwie so der Key dran. In lauter Großbuchstaben, aber eingeben muss man in Kleinbuchstaben. Weil die hinter auch in ihrer eigenen Sprache, die schreiben halt groß und klein, wie sie wollen. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig für uns. Nicht so schön ist das. Achtung, Kameras, Sicherheitskameras im ganzen Supermarkt. Das ist sehr verbreitet, also alles ist überwacht. Die schreiben es hin, ja, das ist toll. Die schreiben es allerdings eher in der Art hin, lächle, weil es gibt Sicherheitskameras, du wirst also gefilmt. Das ist so die Einstellung. Und deshalb gibt es sie natürlich überall und wenn es dann da so nette Smileys hat, wo Sicherheitskameras sind. Also es ist halt eine andere Einstellung. Allerdings, du hast recht, es steht überall eigentlich dran.
Die Kriminalität wäre da auch so vergleichbar wie Lima?
Nee, auf jeden Fall nicht. Es heißt, die Argentinier hätten schon Angst, wegen dem nehmen sie auch zum Beispiel Anhalter jetzt so gern mit. Allerdings, ich weiß nicht, ob das so wirklich begründet ist. Also es ist sicher so, dass man es nicht mit hier vergleiche ich kann, aber Ulm ist halt auch Stuttgart und Stuttgart ist halt Berlin und so, es gibt da halt auch die Unterschiede und das ist da auch so. Also ich glaube, es ist halt notwendig, aber das ist halt, naja. halt auch Ansichtssache. Das ist original so. Ich weiß auch nicht so ganz, wie es zu dem Bild gekommen ist, dass das so ist, das Sonnenaufgang. Aber ob es da Wolkenschicht hat oder so. Glückstreffer. Nochmal Wandra. Da war dann wirklich niemand mehr. Und nochmal Tramper, so zum schönen Abschluss von Feuerland. Weg Tramper. Da steht man manchmal in so einer Straße und das ist dann nicht ganz so nett, wenn man da steht und da brausen dann die Laster durch. Aber es ist halt, es ist was anderes. Es ist Erfahrung. Das war uns dann immer wichtig. Auch wenn wir dann 3 Stunden gewartet haben und es ist einfach keiner gekommen. Und dann überlegt man sich, ja, soll man dann vielleicht doch nach dem Bus gucken oder nicht. Oder riskiert man es dann einen Tag länger da zum Standen oder nimmt man eine andere Route. Oder das muss man dann mit sich selber ausmachen. Aber wir waren heute die Einzige. Also es sind viele gewartet und warten ist überhaupt sehr üblich da. Warten ist, ein paar Stunden zum Warten ist kein Thema, was man sich bei uns erdenken kann. Also da ist einfach viel mehr Ruhe, viel mehr Zeit da. Und das ist angenehm. So. Es ist halt immer angenehm, aber es ist nicht angenehm, wenn man um 4 Briefmarken zum Kaufen eine Dreiviertelstunde braucht, dann ist das nicht ganz so angenehm, obwohl man eine halbe Stunde von der Dreiviertelstunde bedient wird. Das kann man dann vielleicht nicht so ganz verstanden. Oder im Supermarkt, das ist eigentlich das Beste, da steht man an der Schlange und dann hat einer, ist gerade vorne dran, da fällt einem ein, er hat jetzt doch noch was vergessen und lässt das sein Zeug so liegen und geht hinten und holt sich dann halt noch 2 Orangen, so lange steht die Kasse. Und die Leute schwätzen dann munter, das stört dann keinen und dann hat er die Orange und dann geht es weiter und dann nachher sieht er, oh, der Preis für das war jetzt doch anders. Und dann muss rumdiskutiert werden und dann will er das vielleicht doch noch umtauschen und dann läuft er nochmal. Aber das stört keinen. Also da kriege ich mir echt Krise, wenn der könnte ja einfach dann nochmal in den Supermarkt reingehen oder sich das davor überlegen. Aber statt mal halt eine Viertelstunde. Das ist einfach kein Thema, kann man sich nicht vorstellen. Und dann zum Schluss haben wir gesagt, hierauf unser Weihnachtsgeschenk fahren wir im Schiff. Und sind da dann durch die Fjorde von Chile gefahren. War teuer, aber hat sich gelohnt, weil es halt ganz andere Bilder waren. Und dann fährt man halt durch so enge Stellen wie hier. Fährt man dann auch durch. Und so, das ist schon. War wieder ganz anders wie das davor. Und so ist dann Sonnenuntergang kurz vor Chiloé. Chiloé ist eine Insel in Chile. Direkt an der Küste. Das war unsere letzte Station. Zusammen. Und ich bin dann bloß noch über Buenos Aires zurückgereist, Buenos Aires und dann mit dem Flieger über Rio, weil das billiger war und haben dann noch 3 Tage Rio gemacht, so als Ausklang. Aber an
der südlichsten Spitze auch von Südamerika?
Kap Horn? Ja. Ne, waren wir nicht. Das kann man mit dem Schiff machen, allerdings ist nicht sicher, ob man dann auch tatsächlich nachfahren kann. Also jede zweite Fahrt muss dann abgebrochen werden, weil das vom Wetter so schlecht ist und so unvorhersehbar. Und es ist furchtbar teuer. Also wir haben eher geguckt, dass wir nicht so viel Touristenangebote machen, sondern gucken, dass wir wegkommen von den Touristen und eben was vom Land erleben. Ja, da hat unsere Reise geendet. Nach 7,5 Monaten. Und ich kann eigentlich bloß sagen, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen an euch und auf Wiedersehen aus Südamerika. Also ich war sicher das letzte Mal da unten. Das hat sich gelohnt und Darwin hat gesagt, Darwin hat auch die Reise mit der Beagle gemacht. Das war irgendwie, ich habe das davor gelesen, seinen Reisebericht, und das war doch viel, auch wo ich mich immer wieder daran erinnert habe. Und er hat später, wo ein alter Mann war, hat er dann gesagt, die Reise mit der Beagle war bei weitem das bedeutendste Ereignis in meinem Leben und hat meinen gesamten Werdegang bestimmt. Das kann ich jetzt auf jeden Fall nicht so von mir sagen, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Reise mich sehr beeinflusst hat und mir meinen Blickwinkel auf die Welt deutlich erweitert hat. Und wenn ihr Gelegenheit dazu habt, dann macht eine Reise und macht sie nicht bloß einen Monat lang, weil nach einem Monat ist man halt immer noch im Urlaub. Und erst dann fängt Reise an. Wenn man rauskommt, wenn man genug Zeit gehabt hat und wenn man rauskommt aus der Touristenwelt, dann erlebt man wirklich was. Damit habe ich es geschafft und danke fürs Zuhören.